wie wir eines Tages über die Prärie ritten, da kam von ferne eine dichte Staubwolke daher. Da glaubte ich, in meiner Fantasie eine Büffelherde angaloppieren zu sehen, gehetzt von Indianern. Die Vision war so stark, dass ich fast glaubte, sie selbst erlebt zu haben. Ich meinte, das Geschrei der Indianer zu vernehmen, wie sie hinter den Büffeln herjagen, sie in die Büffelfalle treiben. Das habe ich versucht zu malen.
Sportler, Farmer, Indianerfreund. Die Extratouren des Münchner Malers Julius Seiler. Von Julie Metzdorf.
Immer wieder wundere ich mich, wie es nur kommt, dass ich Münchner Maler hier sitze, am Rand der Prärie.
Sommer 1913. Julius Seiler, Eisschnellläufer und Maler, sitzt im Kreise einiger indianischer Freunde am Lagerfeuer, pafft Pfeife, wundert und freut sich über sein Schicksal. Tatsächlich ist er in diese Lage nur über einige Umwege gelangt. Ammersee, Paris, Flandern, die Bretagne, Norwegen. Am Ende ist es eine Frau, beziehungsweise ihre schwerreiche Verwandtschaft, die ihn in die weiten Ebenen der nordamerikanischen Prärie gelockt hat. Dabei hatte seine Karriere zunächst auf deutlich kühlerem Untergrund begonnen.
Kapitel 1. Eiskalt und aalglatt. Die erste Karriere des Julius Seiler.
Im Winter 1890 gleitet ein hochgewachsener, schlanker 16-Jähriger auf seinen Schlittschuhen über den kleinen Hesseloher See im Englischen Garten in München. Er läuft schnell und erregt schon bald die Aufmerksamkeit eines erfahrenen Läufers des Münchner Eislaufvereins. Der ruft ihn zu sich und lässt ihn ein Testrennen laufen.
Mit einigen Bänken wurde schnell eine kleine Rennbahn improvisiert und ich musste einen Lauf von einigen Runden tun. Er fiel zu voller Zufriedenheit aus. Und der blonde Mann sagte mir, sie bekommen Rennschlittschuhe und trainieren im Schnelllauf. Diese Begeisterung. Bald hatte ich richtige Axel Paulson, wie ich sie mir nicht schöner hätte träumen können, an den Füßen und übte nun mit aller Energie.
Bereits ein Jahr später, im Januar 1891, gewinnt er mit 17 Jahren bei den deutschen Meisterschaften auf dem Kleinhesseloher See die Bronzemedaille. Wer ist dieser junge Mann? Gestartet ist er unter dem Namen Relies, ein Pseudonym, denn es gibt da ein paar Menschen, die von seinem Tun nicht gerade begeistert sind. Seine Lehrer. Ihnen ist der Sport ein Dorn im Auge. Und nicht nur der. Seine Schulhefte sind voller Zeichnungen und Karikaturen. 1891 besteht Herr Relies trotz dieser doppelten Ablenkungen sein Abitur. Jetzt muss er bei den Wettkämpfen nicht mehr rückwärts starten, sondern kann unter seinem richtigen Namen loslegen. Seiler. Julius Seiler.
Eben war ich auf der Eisbahn bei Nacht, elektrischem Licht. Ich übte die Bahn, da sie mir sehr ungewohnt. Es kamen noch einige Schnellläufer. Die Chancen werden diskutiert. Alles ist für Östlund. Dann gehen wir noch ein Glas Bier trinken in irgendeinem Keller. Um gut schlafen zu können, nehme ich eine Mischung aus Porter und Ale. Mehrere sogar. Ich fühle mich darauf pudelwohl und gehe fröhlich mit richtiger Bettschwere nach Hause. Ich schlief herrlich und wache erst spät auf. Höchste Eisenbahn.
Hamburg 1896. Julius Seiler verpasst fast den Start zur Europameisterschaft. Sein schärfster Konkurrent ist Peder Östlund, ein kräftiger Norweger aus Trondheim. Ohne in Ruhe gefrühstückt zu haben, läuft Seiler los.
Ich fühle, es geht gut. Fühle, dass ich mein Bestes gebe. Vorletzte Biegung, vorletzte Gerade. Letzte Biegung, letzte Gerade. Ich liege fast am Eis. Ohne besonderen Endspurt gehe ich durchs Ziel, richte mich auf, lasse mich auslaufen. Da höre ich es hinter mir losbrechen. Lauter Beifall. Schon stürzen mir die Ersten entgegen. Gewonnen mit 3 Sekunden Vorsprung.
Eine halbe Stunde später stehen die 10.000 Meter auf dem Programm. Seiler gewinnt mit unglaublichen 25 Sekunden Vorsprung. Östlund resigniert und Seiler gewinnt auch alle anderen Läufe. Julius Seiler, der große, dünne Deutsche, ist Europameister.
Norwegen und Holland waren früher die Länder, wo die meisten Eisschnelllaufrennen und auch die meisten Eisschnellläufer herkamen. Und da war die Konkurrenz am größten. Und darum war es umso verwunderlicher, dass ein Deutscher da so hoch rauskommen konnte.
Sagt Erhard Keller, selbst Weltmeister und zweimaliger Olympiasieger im Eisschnelllauf. Seilers Erfolgsgeheimnis? Es gibt kein Geheimnis. Alle können es sehen. Seiler läuft eine andere Technik als die anderen.
Man ist früher generell mit beiden Armen auf dem Rücken gelaufen, weil das aerodynamisch am besten ist und am wenigsten Luftwiderstand also sich bildet. Aber man hat den Nachteil, man kann nicht beschleunigen. Also man muss laufen, bis man eine bestimmte Geschwindigkeit hat. Dann legt man die Arme nach hinten und dann kann man dieses Tempo halten, aber nicht schneller werden. Um schneller zu werden, müsste man die Arme nehmen. Und da hatte man eben früher gedacht, das kann man von der Körperkraft, vom Sauerstoffverbrauch nicht aushalten.
Seiler konnte, denn er war nebenbei auch noch Mitglied im Münchner Ruderclub.
Der Trainer verstand ganz wundervoll, den schönen langen Schlag zu erklären. Das Fassen des Wassers. Kurz, hart und weit hinten, ganz nah am Boot. Dann das sachte Vorschleichen am Rollsitz, sodass es das Boot nicht zu fühlen bekommt, keinen störenden Gegenruck erhält.
Prompt gewinnt Seilers Mannschaft im Vierer im Sommer 1895 den Kaiserpreis in Regensburg. Ob es ihm klar war oder nicht, nur durch dieses Training war es Seiler möglich, beim Eislaufen auf der gesamten Strecke die Arme mitzuschwingen. Er ist sozusagen auch auf dem Eis gerudert.
Und das ist vor allem ganz wichtig in der Kurve. In der Kurve haben sie eine Zentrifugalkraft. Sie würden also nach außen getragen. Und wenn er den rechten Arm damit schwingt, kann er dieser Zentrifugalkraft egalisieren und bleibt richtig in der Bahn und vor allem hält die Geschwindigkeit. Normal verlieren sie in der Kurve Geschwindigkeit.
Bei den nächsten Europameisterschaften in Amsterdam gewinnt er wieder haushoch. Nur bei den Weltmeisterschaften hat Seiler immer wieder Pech. Mal bricht er sich im Training ein Bein, mal wird er bei der Anreise seekrank. Trotzdem, viele von Seilers Bestzeiten bleiben über Jahre bestehen. Seine 10.000 Meter Zeit, 18 Minuten und 5 Sekunden, bleibt 38 Jahre lang deutscher Rekord. Das Erstaunlichste aber ist, Seiler war auf allen Strecken Weltklasse.
Der war ein Phänomen, dass er sowohl die 500 schon der schnellste war und auch die 10.000 auch noch. Jahrelang hat er seinen Rekord gehalten.
Während all der Jahre harten Trainings hat Seiler sein zweites Talent, das Malen, nie vernachlässigt. Ebenso zielbewusst wie im Eislaufen arbeitet er an seiner künstlerischen Karriere. Nur ist er hier nicht ganz so schnell.
Kapitel 2: Vom Ammersee bis zum Polarmeer. Julius Seiler sucht seinen Malstil.
Geboren wurde Julius Seiler am 4. Mai 1873 in München. Seine Familie lebte aber zunächst in Memmingen. Der Vater war Inhaber der Mohrenapotheke. Er starb, als Julius 6 Jahre alt war. Nach dem Tod ihres Mannes zog die Mutter mit Julius und seiner Schwester nach München zu ihrem Bruder, einem wohlhabenden Bankier und Landtagsabgeordneten, der der Familie ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglichte. Nach dem Abitur schreibt sich Seiler an der Akademie der Bildenden Künste in München zunächst in der Klasse von Wilhelm von Dietz ein. Doch er ist unzufrieden, geht an eine Privatschule, kehrt zurück, wechselt die Klasse. Er ist auf der Suche. Immerhin weiß er, was er nicht will. Die streng realistische Historienmalerei eines Karl von Piloty ist ihm ein Greuel. Während er den geeigneten Lehrer noch sucht, findet er in der Gegend rund um den Ammersee bereits die passenden Motive.
Du kennst doch die wunderbare Landschaft hinter Diesen mit ihren Pappeln und Birken. Ich bin ausgezogen mit Malkasten und Staffelei. Dichter Nebel um mich. Es ist kalt. Leichter Frost deckt schon die Erde. Du weißt, wie ich es liebe, wie ich da ausruhe in diesem Grau. Deutlicher, fester werden die Formen. Rosig leuchtet es auf in den Wolken. Ein sonniger Schein streift übers Land. Von den Bäumen beginnt es zu tropfen. Tausend kleine Wasserperlen werden zu Diamanten, funkeln und glitzern an den herbstlichen Blättern, an den Bäumen, im Gras. Eine siegreiche Sonne durchwärmt nun alles. Schon färbt sich der Himmel über mir blau. Ein Ochsengespann mit leerem Wagen kommt auf mich zu. Eine Frau geht an dem Gefährt vorbei. Ihr roter Rock steht als entzückender Farbfleck in dem silbrigen Grau.
1901 trifft Seiler endlich auf den Lehrer, der für ihn prägend werden sollte. Den Tiermaler Heinrich von Zügel. Zügel stand für einen Impressionismus nach lebendem Modell in der Landschaft. Natürliches Licht ging ihm über alles.
Hier erlebte ich Kraft, Licht, Luft und Sonne, Distanz und Nähe und Leben, Leben, Leben.
Es zeigen sich erste Erfolge, künstlerisch und privat. Mit 27 Jahren trifft er Helga Böckmann, die später seine Frau wird. Die 21-jährige Amerikanerin norwegischer Abstammung war nach München gekommen, um Kunst zu studieren. Im Frühling 1900 schreibt Seiler dem hochverehrten, gnädigen Fräulein zum ersten Mal einen Brief, dem viele weitere folgen sollten.
Die Natur ist für mich kein Stillleben, das man bedächtig abmalt. Sie ist ein großes, glückhaftes, oft aber auch schreckhaftes Erleben. Das möchte ich fassen. Ich möchte es nicht nur, ich muss es.
In den kommenden Jahren unternimmt Seiler jede Menge Reisen. Vor allem die Atlantikküste Flanderns und der Bretagne beeindruckt ihn. Die Dünen und Landspitzen, die wechselvolle Strandlinie bei Ebbe oder Flut, die Weite des Himmels, die mal ruhige, mal stürmische See. 1910 begegnet er in Belgien jenem Motiv, das ihn bis an sein Lebensende nicht mehr loslässt.
Ich war noch hinausgegangen ans Meer. Ein dunstiger Abend. Ebbe, die See ganz ruhig. Nur hier und da ein leises Plätschern. Da kam etwas auf mich zu. Etwas Merkwürdiges. Ein Ungetüm. Es stapfte daher, wie mir schien, auf vier Füßen. Spukhaft anzusehen. Ein Etwas ragte quer an beiden Seiten heraus. Näher und näher kam das Gespenst. Ein Schnauben wie von einem Pferd. Aber was war auf ihm so hochgetürmt?
Das war der erste Krevettenfischer, den er sah. X-mal wird er die groteske Silhouette der Krabbenfischer noch malen, wie sie auf ihren Pferden im seichten Wasser entlang reiten und ihre Netze an langen Stangen hinter sich herziehen. Ähnlich stark beeindrucken ihn später die bretonischen Tangsammler, die bei Sturm den angespülten Seetang einsammeln, um damit ihre Felder zu düngen. Was Seiler interessiert, ist nicht nur die bloße Landschaft. Nicht das einzelne Tier, wie er es bei Zügel gemalt hat, ist nicht der isolierte Mensch, wie er ihn von zahlreichen Aktstudien an der Akademie kennt. Es ist alles zusammen. Die Einheit aus Natur, Mensch und Tier, erklärt die Kunsthistorikerin Christa Sick.
Seiler interessiert sich schon auch für Menschen, die was tun, also die nicht unmotiviert in der Landschaft spazieren, so wie das bei den Impressionisten gerne der Fall ist. Also diese Spaziergänger gibt es bei Seiler nie. Das sind immer Menschen, die sich körperlich abrackern, die auch mit der Landschaft verbunden sind. Also die tun was mit dieser Landschaft.
Nach mehr als 10 Jahren Beziehung heiraten Julius und Helga 1910 in St. Paul, Minnesota, USA, wo Helgas Familie lebt. Ihr Vater, Eduard Böckmann, ist ein international bekannter Augenarzt norwegischer Abstammung. Wohl deshalb führt sie ihre Hochzeitsreise im folgenden Jahr nach Norwegen, zu den steilen Fjorden und kargen Inseln der Lofoten bis hinauf zum nördlichen Polarkreis ins Land der Mittsommernacht.
Hier wäre das Land für die Fleißigen. Man kann 24 Stunden arbeiten. Es ist immer hell. Ich zeichne und male zu allen Tages- und Nachtzeiten. Eine helle Nacht war besonders schön. Märchenhafte Stimmung. Viele kleine Boote ruderten umher. Es wurde im Chor gesungen. Das alles war von großem Reiz für mich. Aber auch andere Eindrücke habe ich erlebt, von einer Größe und Herbheit. Eisig, nebelzogen. Dann kamen goldbeleuchtete Felsen, Wolken, gigantisch, abenteuerlich, drohend. Es wurde einem ganz erschrocken zumute.
Das sind in der Tat andere Eindrücke als der sich lichtende Nebel an der Diesener Landstraße. Dementsprechend ändert sich Seilers Stil. Er malt nicht mehr nur, was er sieht, sondern was er fühlt und kommt zu einer Art expressionistischem Impressionismus mit besonderem Hang zur Vereinfachung. Oberflächliche Details interessieren ihn nicht. Er abstrahiert, fasst das, was er sieht, zu archetypischen Formen zusammen, ohne sich je ganz vom Gegenstand zu lösen. Kein geringerer als Heinrich Tannhauser sichert sich die Exklusivrechte an Seilers Werken. Tannhauser ist bekannt für sein untrügliches Gespür für große Talente. In seiner modernen Galerie im Arco-Palais in der Münchner Theatinerstraße präsentiert er regelmäßig die modernsten Künstler Europas, darunter Van Gogh, Gauguin, Picasso, Matisse oder auch die in München ansässigen Maler Franz Marc, Wassily Kandinsky und Paul Klee. Und nun also auch Julius Seiler. 1912 schreibt ein Journalist über dieses wahrlich nicht geringe Talent:
In Tannhausers Galerie hat Julius Seiler wieder eine größere Sammlung von Gemälden, zumeist Marinebilder von französischen und nordischen Küsten, ausgestellt, die einen interessanten, aber auch erfreulichen Einblick in den gegenwärtigen Stand seiner Entwicklung gibt.
Eine Broschüre der Galerie zeigt eine Seiler-Landschaft direkt neben einem Werk von Picasso. Ehrenvolle Nachbarschaft für den 39 Jahre alten Künstler. Bei den internationalen Kunstausstellungen im Glaspalast in München gewinnt er regelmäßig Preise. Dabei wird er nicht nur von der Kunstkritik gefeiert, er hat auch kommerziellen Erfolg. Selbst Prinzregent Luitpold erwirbt eines seiner Bilder. Seine Karriere liegt vor ihm wie ein ausgerollter roter Teppich. Doch Julius Seiler betritt Anfang Juni 1913 erst einmal die Gangway der Kaiserin Auguste Victoria zu einem Verwandtschaftsbesuch bei Helgas Familie in Minnesota.
Kapitel 3: Mit der Eisenbahn ins Tipi. Julius Seiler im Land der Blackfeet.
Helgas Bruder hatte die Tochter des berühmten amerikanischen Eisenbahnmagnaten James J. Hill geheiratet, der als Generaldirektor der Eisenbahngesellschaft Great Northern Railway für ein gigantisches Gebiet verantwortlich war, das weite Teile der USA umfasste. Die Geschäfte waren mittlerweile auf seinen Sohn Louis, also den Bruder der Braut, übergegangen. Mit dem fast gleichaltrigen Louis Hill ist Seiler nun also verschwägert. Und noch etwas verbindet die beiden: ihre Liebe zur Kunst.
Weißt du, so ein richtiger Eisenbahnmagnat, der viele Millionen besitzt. Er malt auch und interessiert sich für meine Arbeiten. Oft war er bei mir im Atelier, das ich mir in St. Paul in einem Billardzimmer meines Schwiegervaters eingerichtet hatte. Einmal sprach er davon, dass er mich mitnehmen würde in den eben erst geöffneten Glacier National Park in Montana, an der kanadischen Grenze zwischen den Indianerreservationen der Blackfeet und Flathead.
Die Einladung kommt nicht ganz uneigennützig. Die Great Northern Railway hatte schwer in den gerade erst gegründeten Glacier National Park investiert, hatte Schienen, Bahnhöfe, Hotels und Straßen gebaut, in ein bis dato unberührtes, 4000 Quadratkilometer großes Gebiet mit bis zu 3200 Meter hohen Bergen und vielen Gletschern. Jetzt ist der Druck groß, auch eine entsprechende Menge an Besuchern anzulocken. Dabei setzt Hill ganz auf die Malerei. Im ganzen Land lässt er gigantische Werbetafeln mit Szenen aus dem Glacier Park aufstellen. Und zwar in Öl gemalt.
Ein Maler aus dem guten alten Europa ist in Amerika nach wie vor, ich will nicht sagen Sensation, aber einfach was Besonderes. Und Hill sagt sich: Mensch, da ist so ein interessanter junger Kerl. Eigentlich gefällt mir das, dass ich einen europäischen Maler an meiner Seite habe, dann auch noch aus München, das durchaus eine Rolle spielt. Mal gucken, ob der nicht für meine Werbekampagne einsetzbar ist, ob der nicht ein paar schöne Plakate machen kann zu meinem Glacier Nationalpark, wo ich die Touristen hinlocken möchte.
Um es vorwegzunehmen, Seiler wird kein einziges Motiv zur Hilfswerbekampagne beisteuern. Sein impressionistischer Strichelstil, der alles im Diffusen lässt, ist dafür völlig ungeeignet. Aber egal, man ist ja verwandt. Jetzt geht es aber erst einmal von St. Paul aus Richtung Westen, auf Schienen, 36 Stunden lang und natürlich in Hills privatem Luxuswaggon.
Wir bekamen ein fulminantes Supper, rauchten hernach sehr schöne Havannas und legten uns schlafen. Unterhaltung gleich null, Zeichensprache, denn ich konnte nur einige Worte Englisch. Ich schlief herrlich diese Nacht, voll von Erwartung des Kommenden. Indianer. Das war das Stichwort.
Die alten Indianergeschichten aus Kindertagen tauchen wieder auf. Sicher hatte er Karl May gelesen, wie alle Buben seiner Generation. Vielleicht kannte er auch James Fenimore Coopers Lederstrumpf-Erzählungen oder hatte sogar Buffalo Bills Wild West Show gesehen, die 1890 auf der Münchner Theresienwiese gastierte. Plötzlich sollte das alles Realität werden, fuhr er doch geradewegs hinein in den wilden Westen.
Prärie endlos. Der Zug raste dahin. Hier und da kleine Inseln von Bäumen. Ortschaften fliegen vorbei. Farmen, fast alle rot gestrichen. Im Westen von Montana stoßen wir auf die Berge, die Rockies.
Kurz vor Browning, einer kleinen Ortschaft mit weniger als 200 Einwohnern, in der sich die Hauptverwaltung der Blackfeet befindet, hält der Zug an einer Wasserstation. Vor dem Fenster sieht Seiler endlich die ersten echten Indianer seines Lebens.
Du kannst dir denken, wie ich nach ihnen ausschaute. Sie waren nicht in Gala. Keinen Federschmuck sah ich. Nur farbige Blankets, farbige Tücher, in die sie eingewickelt waren.
Seiler ist enttäuscht. Indianerromantik sieht anders aus.
Exkurs. Eine kurze Geschichte der Blackfeet-Indianer.
Die Blackfeet, die in dieser Region des nördlichen Plains gelebt haben, waren ja eigentlich Sammlerinnen und Jäger, muss man sagen. Also es war eine ganz einfache Kultur, die darauf beruht hat, dass man den Bisonherden gefolgt ist, saisonal. Man hat zum Teil sich Wolfsfelle umgehängt und getarnt, damit die Herden also nicht scheu wurden, und musste sehr nah herankommen, um wirklich mit Pfeil und Bogen dann ein Tier zu erlegen.
Erklärt Wolfgang Stein, Ethnologe am Museum Fünf Kontinente in München.
Und man hat dann auch das ganze Tier sozusagen verarbeitet. Also man hat eigentlich nichts liegen gelassen, sondern man hat vom Fell angefangen, über die Schädel, über die Knochen, über die Hörner, über die Sehnen, die man zum Nähen der Kleidung gebraucht hat, bis zu den Innereien, bis zu den Blasen, die man zum Kochen hergenommen hat. Also man hat heiße Steine in diese Blasen getan und damit die Nahrung erhitzt.
Es war ein hartes Leben. Etwas einfacher wurde es mit der Nutzung von Pferden, etwa ab 1750. Die Spanier hatten die Tiere auf ihren Eroberungszügen mit nach Mexiko gebracht. Von dort aus verbreiteten sie sich immer weiter nach Norden. Die Blackfeet erkannten den Vorteil der Tiere für Jagd und Transport und sattelten um. Damit ging eine tiefgreifende Veränderung ihrer Kultur einher. Das Jagdgebiet erweiterte sich, man musste nicht mehr gar so oft umziehen und es wurde einfacher, die Bisons zu jagen.
Man konnte vom Pferd aus auf die Herden losgehen und im Galopp konnte man dann also die Tiere töten. Und das war im Prinzip auch schon der Anfang vom Ende. Es kamen dann die Pelzhandelsgesellschaften, dann kam die Armee, die auch an der Vernichtung der Bisons beteiligt war, weil man sehr genau wusste, wenn die Indianer keine Bisons mehr haben, hat man ihnen die Nahrungsgrundlage entzogen und man bringt sie also sehr viel schneller dazu und einfacher dazu, auf eine Reservation zu gehen.
1882 sind die Bisons so gut wie ausgerottet. Damit war den Blackfeet ihre Lebensgrundlage entzogen. Sie hatten nichts zu essen. Vollkommen von den Lebensmittellieferungen der Regierung abhängig, wurden sie immer wieder gezwungen, große Teile ihres Landes zu verkaufen. 1885 ging der erste Teil der Stammesgruppe, die südlichen Piegan oder eben Blackfeet, ins Reservat. Andere, etwas nördlichere Gruppen auf kanadischem Gebiet hielten etwas länger durch. Fortan versuchten sie als Ackerbauern und Viehzüchter dem kargen Boden etwas abzuringen. Mit dem selbstbestimmten Leben als Bisonjäger und Reiterkrieger war es jedenfalls vorbei. Das ist die Realität der Indianer, die Julius Seiler in Browning hinter dem Zugfenster sieht. Er kommt zu spät. Den wilden Westen gibt es nicht mehr. Doch er bekommt eine zweite Chance.
Kapitel 5. Der Van Gogh des Wilden Westens. Julius Seiler malt die Blackfeet.
Bei der Ankunft am Bahnhof des Glacier National Park trifft Seiler doch noch Indianer in Gala, so wie er sie sich vorstellt. Mit Fransen behangenen Lederhemden und langen Federschleppen, mit perlenbestickten Westen, Amuletten um den Hals und Friedenspfeifen unterm Arm.
Aber das ist also schon sehr touristisch, muss man schon fast sagen. Wirklich aufgebrezelt bis zum geht nicht mehr. Oder da, und das ist schon fast Fantasie. Also die Blackfeet hatten nicht diese Schleppen, die dann nach hinten auf den Boden runtergingen, sondern die hatten so hochgesteckte, so eine Art Haube, aber da standen die Federn senkrecht nach oben. Auf den Seiler-Fotos hat man das also schon lange nicht mehr so genau genommen und hat da also für die Touristen sozusagen seinen Staat angelegt, fast wie im Fasching.
Der Ethnologe Wolfgang Stein betrachtet die Fotos, die Julius Seiler von den Blackfeet gemacht hat. Die Indianer am Bahnhof waren von der Great Northern Railway bezahlt, um die gut betuchten Touristen zu begrüßen. Sie waren gewissermaßen der Trachtenverein, die Folkloregruppe des Stammes. Nach Feierabend gingen sie heim. Nein, nicht ins Tipi, sondern in ganz normale Holzhütten, wo sie die Federhauben abnahmen und die allseits übliche Farmerkleidung anzogen, gern mit besonders hohem Cowboyhut. Nur die Moccasins, die behielten sie an.
Schwarzfuß-Indianer wurden sie ja dann im Deutschen schon im 19. Jahrhundert auch genannt, weil sie schwarze Moccasinsohlen gehabt hätten. Und das rührt auch daher, dass sie offenbar die Sohlen schwarz eingefärbt haben oder auch durch verbranntes Plains-Gras gegangen sind und dann einfach auch die Sohlen schwarz geworden sind. Auf jeden Fall ist es keine Eigenbezeichnung der Leute, sondern wurde von anderen Gruppen außerhalb verliehen.
Der Glacier Park ist aufregend und ganz anders als alles, was Seiler bisher gesehen hat. Auch er wird zum Akit-Kasapinsui, wie die Blackfeet die Touristen nennen, die blinzeln, als wären ihre Augen trocken vom Starren. In den folgenden Tagen unternimmt er mit seinem privaten Führer Ausflüge in den Park. Hin und wieder übernachten die beiden auch in den Bergen.
Vom langen Reiten müde, die Pfeife im Mundwinkel, hockten wir da und stierten in das Feuer. Gesprochen wurde nicht viel. Ein Sternenhimmel, wundervoll anzusehen. Ein Riss in der gleichmäßigen Dunkelheit. Da steht etwas, wie aus der Erde gewachsen. Ein Indianer. Er brummt, Orki, lässt sich am Feuer lautlos nieder. Ich war sehr erschrocken. Wir blieben still. Der rote Mann nimmt seine Pfeife. Ich biete ihm Zigaretten an, die er, ohne seinen Ausdruck zu verändern, ergreift, sich einen Ast aus der Glut holt und anzündet. Trotz seiner Ruhe fühle ich, dass sie ihm behagt. Er kauert ganz regungslos. Nur seine Augen schauen von Zeit zu Zeit auf uns. Ich schaue auf ihn mit schärfstem Interesse. So sitzen wir drei, lautlos. Da steht der Indianer auf, macht ein Zeichen, brummt und verschwindet im Dunkel der Nacht. Geräuschlos, wie er gekommen.
Diese Begegnung weckt in Seiler den Wunsch, näher mit den Blackfeet in Kontakt zu kommen. Er spricht sie an, was durch die spärlichen Englischkenntnisse auf beiden Seiten nicht ganz einfach ist. Doch siehe da, er schafft es, ihr Vertrauen zu gewinnen.
Für die Leute war Seiler eigentlich jemand, bei dem sie gemerkt haben, der kommt nicht nur, malt uns, verkauft seine Bilder und geht wieder, sondern der will mit uns auch sprechen. Er akzeptiert uns so.
Fortan zeichnet und malt Seiler nur noch die Blackfeet. Und zwar fast immer als Krieger oder Späher hoch zu Ross, mit Federhaube auf dem Kopf und langen geschmückten Lanzen oder Schilden in der Hand und Amuletten um den Hals. Nicht selten tragen Pferd und Reiter Kriegsbemalung. Meist stehen sie auf einer kleinen Anhöhe und lassen den Blick über die Prärie gleiten. Manchmal blicken sie dem Betrachter aber auch voller Stolz direkt in die Augen. Im Hintergrund die weiten Ebenen der Great Plains, über dem Horizont türmen sich die Wolken. Seiler malt die Blackfeet so, wie sie in der unmittelbaren Vergangenheit gelebt haben. Er malt sogar die Bisonjagd, die ja schon längst nicht mehr stattfindet. Aber er malt sie atmosphärisch so überzeugend, dass man meint, es treibe einen den Staub in die Augen, den die wuchtigen Tiere auf ihrer Flucht über die trockene Ebene aufwirbeln.
Was haben ja noch Leute in der Zeit, wo Seiler dort war, gelebt, die also noch das Ende der großen Büffeljagden persönlich erlebt haben und sicher das auch tradiert haben, also erzählt haben. Und es gab ja auch schon die Fotos, die Seiler auch vorgelegen haben müssen von anderen Indianermalern. Sonst hätte er so diesen Realismus, wie die Indianer zu Pferde da an die Bisons rankommen, hätte er, glaube ich, gar nicht so malen können. Aber es war eine Vergegenwärtigung historischer, großer, vergangener Zeiten. Ja.
Das Ganze ist gemalt mit schnell gesetzten Pinselstrichen und wirkt flirrend und dynamisch. In einigen Arbeiten sind die Pinselstriche so sparsam gesetzt, dass das ganze Bild nur aus ein paar wenigen Punkten und Strichen zu bestehen scheint. Chief Mountain etwa, der heilige Berg der Blackfeet, ist manchmal nur mit einer einzigen wässrigen Linie erfasst und doch immer erkennbar. Seiler malt meist auf braun-beigem Papier oder Pappkarton. Nicht etwa aus Mangel an hochwertigen Malutensilien, sondern aus künstlerischen Gründen. Die relativ glatte Oberfläche erlaubt ihm einen schnellen, lockeren Pinselstrich. Immer wieder lässt er große Partien unbemalt, sodass der braune Untergrund durchscheint. Das verstärkt den skizzenhaften, flüchtigen Eindruck noch. Stilistisch ist das in dieser Zeit zwar nicht gerade avantgardistisch, aber sehr gekonnt und in seiner Vehemenz einzigartig. Mit diesem Stil ist Seiler alles andere als ein klassischer Indianermaler. Er ist eher ein Indianer-Fantasiemaler.
Es gibt zwei Richtungen in der Indianermalerei. Ich sag's jetzt mal grob, zwei Richtungen. Das ist einmal so die historische, die Historienmalerei, die auch Leute wie Catlin verfolgen, Remington, die so ein bisschen vergleichbar ist mit der Malerei auch der Klassizisten. Und dann gibt es noch ein ganz großes ethnografisches Interesse. Das sieht man eben an Malern wie Bird King oder an Karl Bodmer, die ganz minutiös zeichnen, malen, wie so ein Indianer aussieht. Also sie könnten ein Kostüm nach diesen Bildern schneidern, sie könnten die Waffen nachbauen, also wo es wirklich auf jedes Detail ankommt. Und das ist eigentlich meilenweit von Seiler entfernt, der das Ganze nur so ansatzweise mit reinholt.
Seiler betrachtet die Indianer nicht wie Käfer unter Mikroskop, um in hyperrealistischen Zeichnungen ihren Ist-Zustand zu dokumentieren. Er malt die glorreiche Vergangenheit der Blackfeet. Einzelheiten lässt er weg und sucht lieber nach der essentiellen Form einer Figur, nach archetypischen Gestalten. Es geht ihm um Stimmungen und Atmosphäre. In seinem ebenso expressiven wie impressionistischen Stil löst er die Realität in Striche, Flecken und Punkte auf.
Man kann wenig erkennen, man braucht eine ganze Weile, um zu realisieren, was da eigentlich stattfindet. Also was auch was ist auf diesem Bild, weil er nämlich die gleichen Farben für Hinter-, Vordergrund-, Mittelposition verwendet. Und das Ganze hat eine wunderbare Verknüpfung und Synthese, aber letztendlich ist alles so ein Knäuel.
Seiler malt die Blackfeet so, wie sie sich selbst gern sehen. Sie fühlen sich geschmeichelt und posieren gern für ihn, zeigen ihm, wie man Pfeil und Bogen richtig hält, wie man ein Tipi aufbaut, welches ihre heiligen Berge sind. Seiler ist anders als die anderen Weißen. In ihren Augen ist er kein Yankee, keiner von denen, die ihnen ihr Land weggenommen hatten. Er spricht ja nicht einmal Englisch. Deutsch hingegen scheint ihnen zu gefallen.
Reden werden gehalten, sowohl in Wort- wie in Zeichensprache. Auch ich muss eine halten, in Deutsch. Sie sind begeistert und finden, dass meine Sprache ihrer so ähnlich sei.
Seiler wird schließlich sogar adoptiert und erhält einen Piegennamen, Ayi Suyusami, Boss Rips, große Büffelrippe, vermutlich eine humorvolle Anspielung auf seine hohe, schlanke Gestalt. Sein Adoptivvater, Big Moon, unter dessen besonderem Schutz er fortansteht, übergibt ihm ein Amulett aus bemalten Federn und Antilopenhufen, das er am Kopf tragen soll. Dieses Amulett wird für Seiler zur Erkennungsmarke, zum Hausausweis bei den Blackfeet.
Mein Amulett, das mir Big Moon verehrt hat, trage ich am Hut. Es wird allseitig bemerkt und freudig begrüßt. Alle nennen mich bei meinem Indianernamen Boss Rips, den ich unter großen Zeremonien, Bemalung und so fort erhalten hatte.
Ein Foto zeigt Seiler in der Kleidung der Blackfeet. Im Fransen behangenen Lederhemd mit perlenbesticktem Kragen. Dutzende Ketten um den Hals, auf dem Kopf eine Kojotenfellmütze mit angesteckter Feder, die Haare lang und offen, dazu ein Schnauzer. Seine kleine runde Brille hat man ihm für das Porträt offenbar abgenommen. Dafür hält er eine indianische Pfeife in der Hand, noch länger als die eigene, die er sonst kaum loslässt. Allzu glücklich schaut er nicht rein. Vermutlich war das Foto nicht seine Idee. Auf allen anderen Bildern trägt er normale europäische Kleidung. Julius Seiler war im Übrigen nicht der einzige Weiße, den die Blackfeet adoptierten. Immer wieder einmal hatten sie Fotografen, Maler, Ethnologen oder Journalisten in ihren Stamm aufgenommen.
Seiler war ja dann auch jemand, der die Blackfeet nach außen repräsentieren konnte. Ja? Man darf nie vergessen, als Seiler 1913 in Amerika ankam, war er ein anerkannter europäischer Maler, der Gewicht hatte. Ja? Es haben ja auch Galerien in den USA, haben ja schon 1913 auch Bilder von ihm gekauft. Es war durchaus für die Blackfeet ein ganz guter, werbewirksamer Zug, ihn also im Boot zu haben.
Kurz nach seiner Adoption wird Seiler von den Blackfeet zu ihrem wichtigsten rituellen Treffen eingeladen. Zum Okan, dem Sonnentanz, zu dem sich alle Gruppen der Blackfeet-Konföderation einmal im Jahr zusammenfinden.
Tipi an Tipi. Hunderte. Alle in einem Kreis mit großem freien Platz im Innern, den die Zelte wie einen Wall einschließen. Man hört den Lärm der Trommeln. Wie in einem aufgewühlten Ameisenhaufen kribbelt es von durcheinander wimmelnden Indianern. Ein malerisches Bild, wie ich noch kaum ein so schönes gesehen. Dazu im Hintergrund die strenge Form der Tipis, die in allen Farben bemalt sind. Wohl am prächtigsten heben sich die alten Büffelhautzelte heraus. Medicine Tipi, Buffalo Tipi, Beaver Tipi, die sehen herrlich aus.
Gerade einmal 10 Wochen verbringt Seiler im Glacier Park und man kann sagen, er hat das Maximum des Möglichen aus dem Park herausgeholt. Ursprünglich wollte er Ende des Sommers wieder nach München zurückkehren. Doch ihm ist klar, welche künstlerische Chance ihm die Blackfeet bieten. Sie sind ein aufregendes Motiv, ganz anders als alles, was europäische Künstler sonst so malen. Unmöglich, diese Chance ungenutzt zu lassen, um zu den Pappeln und Birken der Diesener Landstraße zurückzukehren.
Two Guns White Calf, eine Figur, wie sie sich ein Bildhauer nicht schöner wünschen könnte. Heute ist er sehr gut aufgelegt. Er strahlt und sagt mir, ist es nicht glorios? Die alten Zeiten, warum sind sie vorbei?
So verbringt Seiler auch den kommenden Sommer im Park. Dieses Mal ist Helga mit dabei. Und eine Kodak-Kleinbildkamera, mit der Seiler zusätzlich zu den Skizzen und Gemälden dutzende Fotos macht. Doch im August 1914 platzt die romantische Blase. Deutschland hat Russland und Frankreich den Krieg erklärt.
Unmöglich kann ich Worte finden für den Eindruck, den diese welterschütternden Nachrichten fern der Heimat auf mich machten. Was tun? Ich suchte fieberhaft nach irgendeiner Möglichkeit, hatte mich sofort am deutschen Konsulat gemeldet, wo mir bedeutet wurde, dass es unmöglich sei, nach Deutschland durchzukommen. Ein Bekannter von mir, der glänzend Englisch sprach, hatte es schon unternommen und war von englischen Kriegsschiffen abgefangen worden.
Seiler sitzt in der Falle. Was soll aus seiner beruflichen Karriere werden? Wovon soll er leben? An das Erbe seines zwischenzeitlich verstorbenen, wohlhabenden Onkels kommt er nicht heran. Und auf Verkäufe seiner Bilder in Amerika kann er in Kriegszeiten auch nicht zählen. Hinzu kommt, Seiler ist Deutscher. Und obwohl die USA zunächst neutral bleiben, ist die Haltung der meisten Amerikaner gegenüber Deutschen mehr als kritisch.
Die Stimmung war von Anfang an Deutschland unfreundlich und steigerte sich durch Hetze immer feindlicher. Es war sehr ungemütlich, gelinde gesagt.
In Anbetracht dieser Umstände trifft Seiler eine überraschende, aber auch nachvollziehbare Entscheidung. Er, der Großstädter und Kosmopolit, der gefeierte Sportler und Maler, würde Farmer werden.
Kapitel 4. Ein schönes, volles Euter. Julius Seiler als Farmer wider Willen.
Seiler hat absolut keine Ahnung von Landwirtschaft. Aber er hat auch keine andere Wahl. Helgas Vater besitzt eine kleine, etwas heruntergekommene Farm von 60 Hektar bei Balsam Lake, etwa 100 Kilometer nordöstlich von St. Paul im benachbarten Wisconsin. Zufällig läuft der Pachtvertrag gerade aus.
Alles ist in einem Zustand, wie es meistens geht, wenn ein Pächter wechselt und alles herausgezogen hat, alles herunterkommen ließ. Ein Schmutz, unglaublich. Alle Zäune zerbrochen, notdürftig geflickt. Ich weiß kaum, wo anfangen. Den ganzen Tag bin ich draußen und arbeite, was das Zeug hält. Abends, todmüde, studiere ich so gut als möglich Farmbücher. Ich habe so viel zu lernen.
Mit stolz geschwellter Brust berichtet der ehemalige Tiermaler vom Kauf seiner ersten Kuh.
Auf dem Weg nach Centuria war eine sehr gute, frische Kuh zu verkaufen. Ich sah sie mir an. Ein schönes, volles Euter, gute Milchvenen, Durham-Rasse. Das Einzige, was nicht mein Fall war, ihre braunrote Farbe. Hornlos, breites Becken, gute Knochen, doch fein gegliedert und fromm war sie auch. Du hättest mich sehen sollen. Ich, hinter mir die Kuh Beauty am Strick, wie wir die Landstraße entlang zogen. Denk dir, meine erste eigene Kuh.
1,5 Stunden bis zur Farm. Dann lässt er Beauty auf die Weide. Und schwupps, ein eleganter Sprung und sie ist über dem Zaun. Als er sie nach stundenlanger Suche endlich im Stall hat, tauchen neue Schwierigkeiten auf.
Die Kuh musste gemolken werden. Ich hatte keine Ahnung davon. Das wurde an der Akademie der Bildenden Künste nicht gelehrt.
Helga ist die meiste Zeit bei ihren Eltern, hilft ihm aber auch. Sie versteht viel von Haus und Hof, war sie in ihrer Kindheit doch oft auf der Farm gewesen. Die Arbeit ist hart. Seiler muss Haus, Stall und Nebengebäude instand setzen und Zäune reparieren. Neben den Kühen hat er noch 70 Hühner. Später beginnt er, Schweine zu züchten. Das Futter versucht er selbst anzubauen. Nebenbei rodet er eigenhändig den Wald, um mehr Weideland zu gewinnen. Milch, Butter und Eier müssen verkauft werden. Hin und wieder auch ein Schwein oder ein Kalb. Trotz einiger Erfolge, ohne die großzügige Hilfe seines Schwiegervaters hätte er es nicht geschafft. Als die USA im April 1917 in den Krieg eintreten, wird die Stimmung gegen Deutsche immer feindseliger.
Ich fühle mich gänzlich abgesondert und ganz alleine. Einsam mit meinen Gedanken, Gefühlen. Kaum der Sprache mächtig. Alle Freunde sind äußerst kühl geworden. Es ist eine große Verbrüderung mit unseren Feinden. So stürze ich mich schweren Herzens in endlose Arbeit, das nackte Leben zu fristen.
Es geht ihm nicht gut. Er schläft schlecht. Die Gedanken an die Heimat drücken ihn. Mutter und Schwester hat er seit Jahren nicht gesehen. Und er ist keineswegs froh, den Krieg nicht miterleben zu müssen.
Dass ich das nicht miterleben durfte, nicht selbst mitziehen konnte. Mag es ja alles noch so schwer sein, so ist es doch auch einzig groß.
Hin und wieder malt er noch. Vor allem der Herbst, der Indian Summer, mit seinen glühenden Farben in Gelb, Gold und Rot, regt sein Malerherz an. Den Winter aber lernt der ehemalige Eisschnellläufer hier ganz neu kennen.
Im Stall frieren die Tiere. Das Maisfutter aus dem Silo ist gefroren. Man muss es erst mit der Hacke herausschlagen, dann im Haus auftauen, ehe es verfüttert werden kann. Was war der Winter früher ein Fest für mich? Die andere Seite tut sich mir jetzt auf. Ich lerne die ganze Bitterkeit der Kälte kennen.
Seiler scheint erstmals im Leben ernsthaft vom Pech verfolgt. Statt der erhofften weiblichen Kälber werden fast nur Bullen geboren. Die Sau hat nach ihrem ersten Wurf keine Milch. Seiler muss ihre 11 Ferkel mit der Flasche in der Küche aufziehen. Bei einem Unfall mit dem Heuwagen bricht er sich ein Bein und hinkt fortan. Im Winter 1919 verfällt Seiler in tiefe Depressionen.
Bin ich nicht tot? Lebendig, aber tot? Hast du das gehört? Jemand hat geklopft. Nein, nicht an der Tür. Es muss hier drinnen gewesen sein. In mir. Bin ich nicht tot?
Das Erstaunliche, der Krieg ist längst zu Ende. Seiler hätte zu diesem Zeitpunkt schon wieder in München sein können. Ist ihm das Leben als Künstler im Nachkriegsdeutschland zu unsicher? Ist ihm die hart erarbeitete Farm doch ans Herz gewachsen? Oder sind es die äußeren Umstände, die ihn halten? Die USA haben den Versailler Vertrag nicht ratifiziert. Offiziell befindet sich das Land immer noch mit Deutschland im Krieg. Als Seiler im Januar 1921 endlich beschließt, nach München zurückzukehren, muss er seinen Pass bei der Schweizer Botschaft beantragen. Die Lokalzeitung meldet:
Mr. und Mrs. Seiler haben die Farm einige Jahre bewirtschaftet. Doch aufgrund eines Trauerfalls deutscher Verwandter ist Mr. Seiler vor kurzem nach Deutschland zurückgekehrt, um sich um seine betagte Mutter zu kümmern. Mrs. Seiler wird ihm in naher Zukunft folgen.
Eines aber wussten die Journalisten nicht. Helga war schwanger.
Kapitel 5. Zurück in Deutschland. Die Kunst ist eine strenge Geliebte.
Warum musste ich die Heimat wiedersehen? Warum? Nicht um hier zu leben. In deutscher Erde will ich ruhen.
Seiler ist 48 Jahre alt und es gibt keinen Grund, ans Sterben zu denken. Doch er ist völlig hoffnungslos. Seiler muss sich um seine Mutter, um Helga und um das Baby kümmern. Es ist ein Kampf ums tägliche Brot.
Er steht ja vor dem Nichts, als er nach Europa zurückkommt. Die Kunstgeschichte ist an ihm vorbeigezogen. Aber er steht quasi am Anfang der 20er Jahre, wo auch München eigentlich kein Ort mehr ist für große Kunst, wo die großen Künstler abgezogen sind, wo Wassily Kandinsky allerdings über Russland dann ans Bauhaus geholt wird, wo Paul Klee weggeht 1920. Es ist eigentlich kaum noch einer da.
Seiler malt weiterhin die Krevettenfischer und Tangsammler der Atlantikküste und die raue Landschaft der Lofoten. Oder er verarbeitet die Skizzen und Fotografien aus Amerika zu Gemälden. 9 Jahre war er weg. Er fühlt sich fremd, hat nicht erlebt, was alle anderen erleben mussten. Doch gerade das sichert seine Existenz.
München ist in dieser Zeit auch ein ganz konservatives Pflaster. Die Menschen, das kann man auch in gewisser Weise verstehen, wollen den Krieg hinter sich lassen. Die interessieren sich nicht für einen Kriegszyklus von Otto Dix oder von Max Beckmann. Da ist es schon eher so, dass man ein schönes Stillleben sich ins Wohnzimmer hängt oder zum Beispiel Seilers Krevettenfischer.
Seine Ausstellungen werden gelobt und er verkauft gut. 1924 wird er zum Ehrenprofessor der Münchner Kunstakademie ernannt. Seine Biografie erscheint und er gewinnt Preise. Und Tannhauser zeigt seine Bilder immer noch neben Picasso, Cézanne und Renoir. Und noch einen Lichtblick gibt es. Ganz gegen seine Überzeugung steht er jetzt nicht mehr allein im Atelier.
Und zwar ist es auch noch ein weibliches Wesen. Jung, temperamentvoll, hübsch. Sie malt mit großem Eifer, und zwar die schönsten Bilder, wie sie selbst sehr überzeugt sagt. Die Farbe ist es, was sie leidenschaftlich interessiert. Orange, Rot, Gelb, Grün, so rein als es nur geht, sind ihre Lieblingsfarben. Merkwürdigerweise malt sie nicht an der Staffelei. Am Boden sitzt sie und malt und malt. Sie ist noch sehr jung, erst 5 Jahre und heißt Sigrid und ist meine Tochter.
Apropos Tochter. Sigrid ist nicht Seilers einziges Kind. Als er 1913 jenen verhängnisvollen Verwandtschaftsbesuch in St. Paul antrat, ließ er in München eine schwangere Schülerin zurück und wurde in Abwesenheit Vater einer kleinen Irmingard, die er erst kennenlernt, als sie 9 ist. Zeit seines Lebens hat er, und im Übrigen auch Helga, Kontakt zu Kind und Mutter. Nach dem Schwarzen Freitag von 1929 geht es wieder abwärts. 1931 brennt der Glaspalast ab. Seiler verliert im Feuer 4 große Gemälde.
Die Zeiten sind so miserabel. Niemand interessiert sich für Malerei oder denkt daran, sie zu kaufen. Wir Künstler sind überflüssig geworden.
Bei der Machtergreifung 33 ist er 60 Jahre alt. Da gibt es keine Äußerungen, aber ich glaube ganz einfach, dass er das furchtbar fand. Er ist ein humanistisch ambitionierter Mensch. Also das würde alles gar nicht zu ihm passen, dieser Blut- und Boden-Firlefanz. Er hat sich ihnen auch nicht angebietet. Hitler ist ja ein großer Karl-May-Anhänger. Insofern kommt er da den Nationalsozialisten auch nicht ins thematische Gehege oder wie soll man sagen, widerspricht er ihnen eigentlich nicht.
Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht, ist Seiler 66 Jahre alt. Bei einem Bombenangriff wird sein Atelier in der Georgenstraße zerstört. Die Familie zieht sich aufs Land zurück. In Grabenstedt am Chiemsee kommt sie bei einem Bauern unter. Auch seine Kunstwerke versucht Seiler sicher unterzubringen. Einen Großteil lässt er extra in den Kellern der Pinakothek einlagern. Vergeblich. Weihnachten 1944 wird die Pinakothek getroffen. Mehr als 150 Gemälde von Julius Seiler sind zerstört.
Ich fühle mich, als wären meine Wurzeln abgeschnitten.
Insgesamt verliert Seiler im Krieg mehr als 300 Arbeiten. Sein Augenlicht lässt nach. Vielleicht will er das alles nicht mehr mit ansehen müssen. Doch er malt weiter. Nun immer öfter kleinere Formate. Akte und Blumen im pointillistischen Stil, den er selbst Stupfen nennt. Und immer wieder Indianer.
Heute war ich wieder in Amerika. Natürlich beim Malen. Andere schreiben ihre Erinnerungen auf. Ich male sie.
Am 25. November 1955 stirbt Julius Seiler mit 82 Jahren. Und in Anbetracht seiner stets rauchenden Pfeife, wenig überraschend, an Lungenkrebs. Julius Seiler, der Mann mit den vier Leben. Sportler, Maler, Indianerfreund und Farmer. Weit gereister Weltbürger und heimatverbundener Münchner. Großstädter und Bauer. Finanziell unabhängig als junger Mann, später mittellos. Er hat die größte denkbare Freiheit der amerikanischen Prärie genossen und saß mehrere Jahre als Farmer in der Falle. Er hat Holz gehackt und Klavier gespielt, hat Preise empfangen und Hass aushalten müssen. Sein amerikanisches Indianerabenteuer war ihm Glück und Pech zugleich. Glück, weil er den Ersten Weltkrieg nicht miterleben musste, auch wenn er das nicht recht zu würdigen wusste. Pech, weil er den Anschluss an die europäische Kunstavantgarde verpasste und seinen spätimpressionistischen Stil nie mehr weiterentwickelte. Beim konservativen Münchner Nachkriegspublikum hatte er damit Erfolg. Die innovationsfixierte Kunstgeschichtsschreibung aber erweist sich als gnadenlos. Sie erinnert heute kaum noch an Julius Seiler. Seine Bilder der Blackfeet-Indianer aber bleiben einzigartig.
Was die Indianermalerei anbelangt, ist Seiler durchaus außergewöhnlich, weil es eben von diesem historischen Einfangen und auch dem ethnografischen reinen Abmalen völlig weggeht, weil das tatsächlich die Indianer so in die Kunstgeschichte mit reinnimmt. Das ist ganz, ganz außergewöhnlich, dass er mit diesem Stil, mit seinem strichelnden Stil etwas malt, das bislang nur unter ethnografischem Interesse gemalt wurde.
Keinem anderen Maler ist es gelungen, die Blackfeet so eindringlich darzustellen, ihren Lebensraum und ihre ursprüngliche Kultur so lebendig wiederzugeben. Mögen sie auch die Vergangenheit darstellen, sind Seilers Bilder dennoch Zeugnisse ihrer eigenen Zeit. Oder, wie es Earl Old Person, langjähriger Häuptling der Blackfeet, einmal ausdrückte:
In diesen Bildern können die heutigen Blackfeet sehen, wie ihre Ahnen aus der Zeit der Jahrhundertwende durch den deutschen Maler Julius Seiler dargestellt werden wollten.
Sportler, Farmer, Indianerfreund. Die Extratouren des Münchner Malers Julius Seiler. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Julie Metzdorf. Es sprachen Franziska Ball, Christian Baumann, Friedrich Schloffer und Anna Greiter. Ton und Technik Andreas Lucke. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.